Der Titel dieser Predigt heißt Zweifel im christlichen Leben. Wir werden ziemlich viele Fragen diskutieren, zum Beispiel, welchen Platz hat Zweifel im christlichen Leben? Ist aller Zweifel schlecht? Ist er immer ein Zeichen von geistlichem Versagen und so weiter? Ich werde im Folgenden viele schwierige Fragen stellen. Aber ich werde auch heute nicht versuchen, alle zu beantworten. Ich habe nicht alle Antworten, aber ich wollte zur Diskussion anregen. Ich hoffe im Ernst, ich hoffe, dass manche den Inhalt dieser Predigt nachher diskutieren werden. Und dabei dürft ihr sehr gerne andere Schlüsse ziehen als ich. Diese Predigt soll ein Anstoß zur Diskussion sein. Also zuerst müssen wir ein paar relevante Bibelstellen anschauen. Zweifel in verschiedenen Bibelstellen. Wenn das Wort Zweifel in der Schrift negativ benutzt wird, dann kann es die folgenden Bedeutungen haben. Zuerst zögern. Der auferstandene Jesus erscheint seinen Jüngern und es steht geschrieben, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Matthäus 28. Das griechische Wort hier bedeutet zögern, zaudern. Zweitens, Zweifel kann Unentschlossenheit bedeuten in der Schrift. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Petrus betet und Gott ihm eine Vision gibt. Sie handelt vom Status der Heiden als Gottes Volk und Gott sagt, geh mit Cornelius Leuten. Aber Petrus war offensichtlich nicht ganz sicher über die Konsequenzen der Vision. In Apostelgeschichte 10,20 sagt Gott, so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Das Wort heißt hier etwa unsicher sein oder vielleicht unentschlossen sein. Petrus muss sicher und entschlossen mitgehen, im Wissen, dass Gott sie gesandt hat. Im Jakobusbrief steht über Leute, die zweifeln, viele Dinge. Dass die unaufrichtig, unbeständig, unentschlossen und wankelmütig seien. Aber nach diesem Überblick muss man sagen, dass wichtig ist, dass Zweifel nicht mit dem Wort für Unglauben übersetzt wird, soweit ich weiß. Unglaube ist nicht dasselbe wie Zweifel. Seht zum Beispiel Johannes 20, 27 und die Thomas-Geschichte. Das Gegenteil von Zweifel denn ist nicht unbedingt Glaube, sondern Entschlossenheit. Das Gegenteil von Glauben ist Unglauben. Ich denke, dass Zweifel, wenn er außer Kontrolle gerät, letztendlich Unglaube werden kann. Und dabei spielt oft auch Arroganz und ungesundes Misstrauen eine Rolle. Es ist ganz klar, dass Zweifel etwas sehr Ungutes sein kann, nämlich als Zögern, Unentschlossenheit und Unaufrichtigkeit. Gleichzeitig nochmal, ist Zweifel nicht das gleiche wie Unglauben. Wir kommen später darauf nochmal zurück. Vielleicht ist es jetzt schon klar, dass Zweifel so verstanden das Gegenteil von Einfalt Christus gegenüber ist. Von 2. Korinther 11, als Daniel Söldner die letzten paar Wochen gepredigt hat. Aber wir kommen später nochmal darauf zurück. Aber ist Zweifel nur schlecht? Sünde? Im Blick auf das, was ich gerade gesagt habe, ist es vielleicht eine dumme Frage. Aber kann Zweifel auch gut sein? Wir werden sehen, dass wir natürlich manche Dinge bezweifeln sollten, nämlich Dinge, die unwahr sind. Aber was werde ich noch behaupten? Zweifel sind eigentlich immer unangenehm, aber Zweifel schließen einen echten, tiefen biblischen Glauben nicht aus. viele der biblischen Glaubenshelden kämpften mit Zweifeln und schwierigen Fragen, aber das machte sie kein bisschen weniger fromm. Wir werden sehen, dass Glaube kein Zustand ohne Frage und Zweifel ist. Glaube ist Vertrauen auf Gott ohne Einschränkung. Wahrer Glaube schließt Zweifel nicht aus. Tatsächlich kann nur die Person mit Glauben auch zweifeln. Außerdem werde ich zeigen, dass wir unsere Zweifel auch benutzen können, um Gott anzubeten. So ist ein Überblick von was kommt. Aber vielleicht gibt es hier Leute, die sagen, naja, ich habe eigentlich nie Zweifel. Es gab eine Zeit in meinem christlichen Leben, in der ich genau dasselbe gesagt hätte. Aber jetzt weiß ich, dass ich damals nur deshalb so denken könnte, weil ich mich ziemlich weit von der Realität entfernt hatte. Für die meisten von uns, wette ich, wird es Zeiten geben, in denen Zweifel sehr real sind. Und was machen wir denn mit denen? Manche werden sagen, einfach mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr Buße tun, mehr Wahrheit Gottes über unserem Leben proklamieren. Manche Dinge, die wir uns jetzt in der Bibel anschauen werden, werden einigen von uns möglicherweise überraschen. So, jetzt will ich fragen, wann ist Zweifel gut oder mindestens nützlich? Erstens, Zweifel kann unser Geigerzähler für Irrtum sein. Er gibt uns Motivation zur Unterscheiden. Ohne solche Zweifel würden wir allzu leichtgläubig, naiv und dumm. Keine wirkliche tollen geistlichen Qualitäten. Nein, Paulus sagt im Zusammenhang mit prophetischer Rede, prüft aber alles und das Gute behaltet. 1. Thessaloniker 5, 21. In den Sprüchen steht geschrieben, ein Unverständiger glaubt noch alles, aber ein Klüger gibt Acht auf seinen Gang. Sprüche 14, 15. Es gibt eine Spannung hier, finde ich. Wir wollen und sollen unseren Lehren und christlichen Büchern und so weiter vertrauen können und nicht die ganze Zeit einem misstrauen. Trotzdem müssen wir aber auch Acht geben. Wir dürfen unsere Verantwortung nicht ganz zur Seite legen, prüft aber alles. Ehrlich gesagt kann das in der Praxis ziemlich schwierig und unangenehm sein, besonders wenn man frisch Christ geworden ist. Dann brauchen Leute eine klare Linie, schwarz und weiß, eine klare Trennung zwischen dem Guten und dem Schlechten. Und sogar eine Grenze zwischen denen, die zu meiner Gemeinde gehören und denen, die draußen sind. Aber irgendwann müssen wir anfangen, Acht zu geben auf unseren Weg. Trotzdem können wir schwierige Fragen stellen. Und das schließt euch echtes Vertrauen nicht aus. Ich komme nochmal zurück zu diesem Punkt. Aber zuerst ein Beispiel. Ich wurde gelehrt, dass man 2 Stunden pro Tag allein und intensiv beten sollte. Wenn nicht, dann war man abgefallen von der wahren Leidenschaft zu Jesus. Es hat mir nicht geschadet, aber für andere, die diese Lehre gehört haben, war das eine unerträgliche Last. Ich habe schließlich diese Lehre geprüft und entschieden, dass sie, um es höflich zu formulieren, totaler Quatsch war. Aber davon runterzukommen, nicht zu denken, dass ich so lange und intensiv und allein beten muss, war schwierig für mich und sehr unangenehm. Meine christliche Weltanschauung war verbunden mit dieser Lehre. Prüft aber alles. Egal wie fantastisch sich die angeblichen geistlichen Qualitäten eines Lehrers anhören. Aber trotzdem können wir grundsätzlich vertrauen. Es braucht Reife in unserem Glauben beides tun zu können. Vertrauen und prüfen. Aber beide sind nötig. Ein zweiter Grund, warum Zweifel kann gut oder mindestens nützlich sein. Es ist besser, Zweifel herauszulassen, weil es gefährlicher ist, sie zu unterdrücken. Ein Beispiel. Stell dir vor, es ist 1860 und du bist ein weißer Christ im amerikanischen Süden. Es wurde dir in der Kirche beigebracht, dass Schwarze den Weißen unterlegen sind und dass es deshalb richtig ist, dass sie Sklaven sind. Die Bibel wird benutzt, um diese Sicht der Dinge zu unterstützen, und diese Lehre zu bezweifeln wird als Hochverrat gegen Kirche und Staat angesehen. Jetzt die Frage: Denkt ihr nicht, dass ein Mensch ein besserer Christ wäre, wenn er einen solchen Glauben anzweifelt? Natürlich. Zweifel kann auch gut sein. Oder denk mal an Galileo im späten Mittelalter. Er zweifelte die kirchliche und biblische Lehre an, dass die Sonne die Erde umkreist. Die Frage: Wäre er ein besserer Christ und auch Astronom geworden, wenn er nicht gezweifelt hätte? Hätte Luther sich dafür entschieden, heilig zu bleiben und nicht die kirchliche Lehre zu zweifeln, was hätte die Kirche da verpasst? Und so weiter. Deshalb, denke ich, sind zweifelnde Christen manchmal besonders wichtig. Aber Chris, das ist vielleicht eine Aufgabe für Galileo und Luther, aber mir ist das viel zu komplex. Ich mag die Dinge lieber schwarz und weiß. Ich verstehe das, und zum Teil stimmt das auch. Aber leider ist die Welt nicht nur schwarz und weiß. Ich mag diesen Vergleich mit Shakespeare. Es ist einfach zu denken, dass man Shakespeares Stücke versteht, wenn man nur die Komödien gelesen hat. Wenn dann aber jemand kommt und all die anderen Stücke vorbeibringt, die Tragödien, die Historienstücke und noch eine gute Portion seiner Gedichte, dann wirst du dich beschweren, weil plötzlich alles durcheinander gerät und hochkompliziert wird. Aber eigentlich bist du jetzt näher dran, Shakespeare zu verstehen, nicht etwa weiter weg. Es kommt von Simply Christian, von Bishop Tom Wright. Es kann uns tatsächlich mehr verwirren, wenn wir gerade in einer Wachstumsphase im Glauben sind. Aber danach werden wir vermutlich auch näher an der Wahrheit sein als vorher. Und lieber, Paulus zu zitieren von 1. Korinther 13,6, lieber freut sich an der Wahrheit. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Zweifel kann mindestens nützlich oder gut sein. Zweifel kann, weil es ein Ausdruck unsere Liebe für die Wahrheit sein kann. Liebe, nochmal Paulus zu zitieren, freut sich an der Wahrheit. Wenn wir Christ werden, heißt das natürlich nicht, dass wir Antworten für alles haben. Es heißt auch nicht, dass wir die Wahrheit über alles kennen. Paulus sagt, wir erkennen jetzt nur stückweise. 1. Korinther 13. Aber unsere Suche nach Wahrheit hört nicht plötzlich auf, wenn wir Christus finden. Sie fängt dann erst an. Denn dann können wir die Welt endlich anschauen, im Lichte Christi. Und gesunder Zweifel kann uns helfen auf diesem guten Weg, weil er uns dazu bewegt, herauszufinden, was Wahrheit und was Lüge ist. Ist ein wichtiger Punkt. Aber Chris, sollten wir nicht einfach sein wie Kinder? Ja und nein, ist meine Antwort. Im Zusammenhang mit Zungenrede schreibt Paulus, es ist von 1. Korinther 14,20, Brüder, seid nicht Kinder, am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Nochmal. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand. Am Verstand aber seid Erwachsene. Die Überschrift für diesen nächsten Abschnitt ist so: Zweifel und Fragen als Teil biblischen Glaubens. Mein erster Punkt hier, das ist sehr wichtig. Biblischer Glaube drückt sich nicht vor schwierigen, bohrenden Fragen. Ein Altes Testament Wissenschaftler hat den Glauben Israels studiert und er bemerkt, Israels Glaube ist ein bohrend, fragender, beharrlicher, uneinheitlicher Glaube. Walter Brueggemann. Gott hat sich offenbart im Auszug aus Ägypten und im Einzug ins gelobte Land. Das Volk wusste seither, dass Gott stark, liebevoll, treu und so weiter ist. Aber trotzdem haben manche Gott sehr kühne und bohrende Fragen gestellt. Sie haben sogar Gottes Liebe und Treue in Frage gestellt. Die Psalmisten stellen Gott Fragen wie die folgenden: Warum und wie lange? Jetzt kommt es von Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Sehe auch Psalm 33, 35, 62 und so weiter. Herr, wie lange willst du zusehen? Errette doch meine Seele von ihrem Unheil. Psalm 35, 17. David kennt Gott als einen, der sein Volk schützt und liebt. Aber hier sieht er Gott als einen, der bloß dasteht und nichts tut. Psalm 10, Vers 1. Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not? Psalm 44, 24. Wache auf, Herr, warum schläfst du? Werde wachen, verstoß uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Antlitz? Vergisset unsere Elend, unsere Drangsal. Klagelieder 25. Warum willst du uns so ganz vergessen und uns lebenslang so ganz verlassen? Kühne Fragen. Wenn wir zweifeln, sollen wir es unterdrücken? Sollen wir einfach mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr Buße tun, mehr Gottes Wahrheit über uns proklamieren, bis der Zweifel weggeht? Zuerst müssen wir fragen. Diese Leute haben Gott gekannt. Manche haben seine Wunder gesehen. Wie können sie dann sagen, dass Gott sie vergisst, dass Gott bloß zusieht, dass Gott sich verbirgt in der Zeit der Not, dass Gott schläft, während sein Volk leidet und so weiter? Sie klagen so etwas wie: Gott, du hast uns im Exodus gezeigt, dass du ein großer, mächtiger und gnadenvoller Gott bist. Aber wir sehen das jetzt nicht. Stattdessen bist du ein Gott, der uns vergisst. Du schläfst, während wir leiden. Du bist ein Gott, der sich versteckt in der Zeit der Not. Kann man biblisch gesehen denn Glauben an Gott haben und trotzdem zweifeln? Offensichtlich. Glaube heißt nicht, dass man keine schwierigen Fragen zu stellen hat, sondern Glaube bedeutet, Gott ohne Einschränkung zu vertrauen. In anderen Worten, wahrer Glaube ist Einfalt Christus gegenüber. Aber das schließt Zweifel nicht aus. Ich werde jetzt behaupten, dass ein solcher Umgang mit Zweifel ein Ausdruck von biblischem Glauben und authentischer Anbetung ist. Das ist ein wichtiges Punkt. Zweifel zu haben ist nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass wir abgefallen sind vom Glauben. Wir können unsere Zweifel und bohrenden Fragen als ein Anbetungsopfer bringen. Unsere Zweifel und Fragen können uns dann in die Arme Jesus treiben. Lasst uns die Psalmen nochmals genauer anschauen. Sie waren und sind immer noch die Liturgie der Juden. Wenn sie Gott anbeten, benutzen sie die Psalmen. Auch die frühere Kirche hat die Psalmen in ihrer Anbetung benutzt. Und seitdem haben alle Kirchen in ihrer Liturgie den Psalmen viel Raum gegeben zur Anbetung. Warum? Weil uns die Psalmen eine Gebetssprache bieten. Sie können unsere Zweifel und Fragen und unser geistliches Ringen und Lob und Anbetung ausdrücken. Und nicht nur ausdrücken, sie helfen uns, unsere Zweifel und Fragen als Anbetung zu formulieren. Ich zitiere jetzt von Psalm 13, einem Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meine mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Habt ihr es bemerkt zuerst? Es ist ein Psalm Davids vor zu singen. Hier David beginnt mit verzweifelnden Fragen und endet mit einem Ausdruck des Vertrauens zu Gott. Aber es ist nicht immer so, dass es in Anbetung enden muss, Anbetung zu sein. Schauen wir jetzt Psalm 88 an. Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korachs, dem Chorleiter, nach Machalat zu singen, ein Maske von Heman, dem Esrachiter. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen. Neige deine Ohren zu meinem Schreien, denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Tod. Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten verlassen, wie der Erschlagenen, die im Graben liegen, derer du mich nicht mehr gedenkst, die von deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in der Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder, du bedrängst mich mit allen deinen Fluten. Meine Freunde hast du mir entfremdet, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht heraus. Mein Augen sehnt sich aus dem Elend. Herr, ich rufe zu dir täglich. Ich breite meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunden tun? Oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunde in der Finsternis erkannt? Oder deine Gerechtigkeit in Länder des Vergessens? Aber ich schreie zu dir, Herr, und mein Gebet kommt früh vor dich. Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend auf. Ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dein Grimm geht über mich, deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet, und meine Verwandten hältst du fern vor mir. Ziemlich heftig, oder? Dieser Psalm ist voll von prüfenden, bohrenden, beharrlichen, kühnen Fragen. Fragen über Gottes Güte und Charakter. Und es gibt hier keine Erwähnung in diesem Psalm von Schuldbekenntnis, keine Bitte um Gottes Einschreiten und weder Lob noch ein Ausdruck von Vertrauen an Gott. Aber es ist ein Anbetungslied, gesungen und gebetet in Israel und der Kirche seit Tausenden von Jahren. Es ist, und ich zitiere, ein Lied zu singen. Kann ich provokativ sein? Ich frage mich, ob wir wirklich ehrlich sind, wenn wir nur positive, siegreiche Lieder singen. Ich meine nicht nur im Gottesdienst, aber auch zu Hause. Herr, ich möchte tanzen. Okay, toll, wunderbar. Aber die ganze Zeit? Herr, ich möchte fragen, warum du mich verstößt. Ist das auch Anbetung? Eine Frage. Wenn Daniel Soldner ein solches Lied schreiben würde, was würden wir denken? Man, vielleicht ist er abgefallen vom Glauben. Vielleicht ist er nicht mehr einfältig Christus gegenüber. Vielleicht hat er Sünde in seinem Leben Raum gegeben oder Kompromisse gemacht. Okay, Chris, aber dieser Psalmist hat eine Tiefe erfahren, die wir nicht durchleben müssen. Aber wenn uns wirklich schlimme Dinge passieren, was machen wir dann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Manche werden vorschlagen, preise Gott trotzdem, praise God anyway, und dann leugnen wir, dass uns sehr schwierige Fragen bedrücken. Oder wir sagen, Gott, ich verstehe nicht, warum du mein Gebet nicht beantwortest. Warum muss ich so allein sein? Warum bin ich unter so viel Stress? Warum tust du gar nichts? Aber Gott, ich werde dich preisen jeden Tag. Welches ist biblischer? Das ist Stoff zum Nachdenken, oder? Chris, wolltest du uns damit sagen, dass wir solche Gebete beten sollen? Ich will nur sagen, dass wir ehrlich vor Gott sein können. Gott ist nicht beleidigt, auch nicht mit unseren Zweifeln und Fragen. Am Anfang haben wir Zweifel in der Bibel betrachtet. Wir haben festgestellt, dass Zweifel Zögern, Unentschlossenheit und Unaufrichtigkeit ist. Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass Zweifel nicht das gleiche wie Unglaube ist. Die Schriftstellen, die wir jetzt schon gelesen haben, zeigen uns klar und deutlich, wir können fest an Gott glauben, aber gleichzeitig mit vielen schwierigen, bohrenden Fragen kämpfen. Nochmal, wir können fest an Gott glauben und gleichzeitig mit vielen schwierigen, bohrenden Fragen kämpfen. Das ist biblisches Glaube. Aber ehrlich gesagt, ich wette, dass die meisten von uns hier denken, dass bohrende, beharrliche, kühne Fragen an Gott im Gebet oder Anbetung ein Zeichen von ungesundem Zweifel sind, oder? Stell dir jemanden in deinem Hauskreis vor. Sie oder er stellt die ganze Zeit Dinge in Frage, nicht aus Arroganz. Aber wir diskutieren eine Schriftstelle und er stellt ständig viele schwierige Fragen, so wie der Psalmist vielleicht, mit denen er offensichtlich in Gedanken kämpft. Wir haben eine Tendenz, solches Verhalten als schlecht anzusehen, oder? Es könnte tatsächlich sein, dass ein solches Verhalten nur Zögern, Unentschlossenheit und Unaufrichtigkeit ausdrückt. keine hilfreichen Zweifel. Wenn das der Fall ist, dann ist es, glaube ich, das Beste, entschlossen zu sein und nach Einfalt in unserer Beziehung Christus gegenüber zu streben. Aber unsere Tendenz, denke ich, ist es, solche dauernden Fragen nur als negativ anzusehen. Warum ist diese Tendenz in uns? Erstes denke ich, eine solche Tendenz kommt von einem falschen Verständnis von Kopf- und Herzglaube. Christ zu sein ist keine Kopfsache, es ist eine Herzenssache. Glaube an Jesus ist keine intellektuelle Sache, also hör auf, so fokussiert auf deine Fragen zu sein. Zweifel und schwierige Fragen sind nur eine Sache für Kopfchristen. Ich aber glaube einfach mit meinem Herzen. Wir können Gott sowieso nicht begreifen mit unseren Gedanken. Warum sollen wir uns dann überhaupt mit schwierigen Fragen beschäftigen? Kennt ihr diese Fragen und Aussagen? Dazu ist es zu sagen, dass in der Bibel das Wort Kopf nie den Verstand andeutet oder das logische Denken bezeichnet. Weiter sollte man wissen, welches Wort in der Bibel oft benutzt wird, um unser logisches Denken und den Verstand zu bezeichnen. Es ist das Herz. In Hebräisch gibt es kein Wort für Verstand allein. Sie haben oft Herz benutzt, um Verstand auszudrücken. Die Bezeichnung Herz in der Bibel steht unter anderem für das Teil von einem Menschen, das Entscheidungen trifft, Schlüsse zieht, Pläne und Ideen entwickelt, denkt und überlegt. Glaube an Jesus ist keine Kopfsache, also hör auf, so fokussiert auf deine Frage zu sein. Jetzt, wo wir wissen, was Herz in der Bibel bedeutet, zeigt sich, dass diese Aussage Quatsch ist. Außerdem, lasst uns das höchste und größte Gebot anschauen. Ich zitiere jetzt von Matthäus 22. Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das höchste und größte Gebot. Lieben wir Gott mit unserem ganzen Verstand? Oder haben einige von uns der Lüge geglaubt, dass unser Verstand dem Geist Gottes im Weg ist und wir ihn besser ausschalten sollten? Das ist eine Lüge. Ich war einmal in einem charismatischen Treffen und da kam ein Mann zu mir. Er hat gehört, dass ich Theologie studiere, und bevor ich wusste, was passiert, hat er seine Hände auf mir und angefangen, Dämonen der Theologie auszutreiben. Ein Erlebnis. Bitte versteht mich nicht falsch. Gott zu lieben mit unserem ganzen Verstand heißt natürlich nicht, dass wir alle Theologen werden müssen. Aber da, wo wir stehen, mit den Fragen, die uns beschäftigen, lieben wir Gott mit unserem Verstand. Nein, über dieses Problem werde ich nicht nachdenken. Ich werde einfach auf Gott hören. Aber kann Gott nicht auch durch unseren Verstand reden? Jesus sagt zu uns: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Nur aus einer Anti-Verstand-Perspektive sind Fragen als böse Zweifel zu bewerten. Wenn wir das in uns selbst tun, dann fühlen wir uns furchtbar schuldig. Wenn wir das mit anderen tun, dann beurteilen wir sie. Ein zweiter Grund, warum ich glaube, es gibt diese Tendenz in uns, solche dauernden Fragen nur als negativ anzusehen. Manche werden sagen, das Wort Gottes ist wahr und klar. Wir müssen es einfach befolgen. Es gibt nichts zu fragen. Kennt ihr das? Was? Du fühlst dich von Gott verlassen? Es steht geschrieben. Oder, was meinst du damit, dass Gott dich nicht heilt? Es steht geschrieben. Bisschen provokativ zu sein. Was meint ihr bei euch predigen Frauen? Es steht geschrieben. Und damit ist der Fall erledigt. Dazu nur ein paar Fragen. König David könnte viele Dinge in Frage stellen, obwohl er Wunder gesehen und Gott deutlich gehört hatte. Warum sollte es für uns mit der Bibel anders sein? Wenn alles so einfach ist, warum sagt Paulus, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand aber seid Erwachsene? 1. Korinther 14, 20. Wenn die Bibel so klar ist, dass es nichts zu fragen gibt, warum gibt es so viele bibeltreue Konfessionen? Im Moment gibt es zwischen 20.000 und 30.000 christliche Gruppierungen. Die meisten sind sich sicher, dass sie die Bibel richtig verstehen. Die Pfingstler sind natürlich nicht so. Seit die Pfingstbewegung um 1906 angefangen hat, sind nur ungefähr 60 verschiedene Pfingstdenominationen entstanden. Wenn alles so klar ist, dass es gar nichts zu fragen gibt, warum schrieb Petrus über die Paulusbriefe, 2. Petrus 3,16? In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Obwohl wir doch das Wort Gottes in der Bibel haben, können wir trotzdem viele Fragen haben. Und es ist nicht alles so klar, wie es für manche aussieht. Also Chris, interessant, aber was hat das alles mit mir zu tun? Naja, ich hoffe für manche, es ist schon klar. Aber ich werde diese Predigt beenden mit noch ein paar praktischen Worten. Es gibt viele Studenten hier. Und ich will euch einfach ermutigen, nicht nur in deinen Fächern denken zu lernen, sondern auch in deinem Glauben. Nochmal, Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und mit deinem ganzen Verstand. Gott ist nicht gegen unseren Verstand. Als Daniel und seine Freunde in Babylon waren, steht im ersten Kapitel des Buches Daniel. Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Das kann Gott auch für euch tun. Und das gilt auch für alle anderen, Studenten oder nicht, natürlich. Zweitens, wir sollten uns nicht schämen, dass wir viele Fragen haben. Auch kühne Fragen, bohrende Fragen. Manche fühlen sich deshalb schuldig. Aber solche Fragen und ja Zweifel zu haben, heißt nicht automatisch, dass du abgefallen bist vom Herrn. Wenn manche so tun, als ob sie keine Fragen haben, obwohl sie sie doch haben, dann sind sie nicht ehrlich Gott gegenüber. Wir versuchen uns zu verstecken, genau wie Adam und Eva, wie Daniel es letzte Woche geschildert hat, in sein Predigt. Wenn wir Fragen im Namen des geistlichen Siegs einfach ignorieren, dann werden wir innerlich gespalten. Das ist keine authentische Nachfolge. Und so seid bereit, ehrlich zu reden mit Freunden. Denkt mal Dinge durch. Am Verstand seid Erwachsene. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und Verstand. Das ist kein Zeichen für einen gläubigen zweite Klasse. Das Gegenteil. Ein Unverständiger glaubt noch alles, aber ein Kluger gibt Acht auf seinen Gang. Sprüche 15. Vielleicht ist das Wichtigste von heute Abend Folgendes. Wir können alle unsere Kämpfe, Zweifel und Fragen als Gebet und Anbetung ausdrücken. Wir können die Psalmen als eine Beihilfe, als eine Hilfe benutzen. Ich komme jetzt zum Schluss. Und ich schätze, es gibt Leute hier, die sich zurückhalten von Gott und von einer Entscheidung, mit Gott zu leben und mit ihm in Beziehung zu treten. Ihr zögert, weil ihr Zweifel habt, und ihr wartet noch, bis alle Fragen geklärt sind. Aber viele Fragen bleiben. Vielleicht schaut ihr anderen an und sie scheinen alle so absolut sicher über alles zu sein. Ihr müsst selber wissen, wo ihr steht. Aber ich wollte euch ermutigen, zu Jesus zu kommen mit allen euren Zweifeln. Bringt sie mit. Warum nicht? Nicht unbedingt eine Antwort zu kriegen, aber als ein Anbetungsopfer. Die Psalmisten haben das auch gemacht. Außerdem, wenn man solche echten Fragen draußen lässt, dann bringt ihr nicht eure wahre Selbst zu Jesus. Das wäre unecht. Und wenn Fragen und Zweifel draußen vor die Tür gelassen werden, dann haben sie keine Chance, vor Jesus ausgebreitet zu werden, der, und davon bin ich überzeugt, der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Jesus sagt in Matthäus 11, aber auch heute, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Komm mit deinen Zweifeln. Vielleicht seid ihr auch, wie der Vater im Evangelium nach Markus, bereit zu beten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war damals gut genug. Und es ist auch jetzt gut genug.